HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Was ich toll finde an dem ganzen Zahlensystem, ist, dass im Grunde genommen die Natur da drin steckt. Und es ist so wunderbar in sich schlüssig.
Also in der Bibel gibt es tatsächlich massenhaft Zahlen, aber wirklich prägend ist alles um die Zahlen 3 und 4 sowie deren Summe und Produkt. Also 3, 4, 7, 12.
Ich glaube, dass Zahlen einen bestimmten Ort in der menschlichen Existenz und auch in der Wirklichkeit haben, wo sie hingehören. Es gibt aber ganz viele andere Orte, wo man mit Zahlen erstmal nicht weiterkommt.
Jeder Mensch weiß, dass man, wenn man eine Statistik hat, die auch fälschen kann, dass man mit Zahlen manipulieren kann. Also Zahlen sind weder gut noch schlecht. Das hängt letztlich vom Menschen ab, der sie benutzt.
Ich heiße Vera Beckerle-Löhrer. Ich bin Sonderpädagogin von der Ausbildung her und meine Lieblingszahl ist die 7. Ich muss dazu sagen, also ich habe nicht nur eine Zahl als Lieblingszahl. Ich mag viele Zahlen gerne, vor allen Dingen die ungeraden Zahlen, auch die 3, die 5, die 9. Aber die 7, ich assoziiere da sowas wie Sieg.
Vera Beckerle-Löhrer arbeitet als Lehrerin in einer Gesamtschule. Eines ihrer Fächer ist Mathematik. Sie ist fasziniert von der Logik des Rechnens und liebt Gleichungen. In ihrer Freizeit löst sie gerne Zahlenrätsel.
Und was ich ganz häufig mache, so ganz unbewusst, ist, wenn ich einfach gehe, also ich wohne hier in der 3. Etage, ich zähle ganz oft meine Treppen, die ich gehe. Immer wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nochmal. Oder manchmal, wenn ich was, ja, entweder Langeweile vielleicht habe oder was Schweres tragen muss und muss eine bestimmte Wegstrecke hinter mich bringen, dann ertappe ich mich dabei, wie ich anfange, meine Schritte einfach zu zählen. Ich weiß auch nicht, das hat so was Beruhigendes. Das ist so ein bisschen wie Schäfchen zählen, um einfach so eine Situation hinter sich zu bringen.
Ich bin Professor Dr. Ina Prinz, Direktorin des Arithmiums in Bonn. Eine Lieblingszahl in dem Sinne habe ich, glaube ich, gar nicht. Das ist ganz schwer zu sagen. Alle Zahlen sind schön.
Ina Prinz zählt keine Stufen, obwohl es in ihrem Museum riesige Treppen gibt. Das Arithmeum besitzt die weltweit größte Sammlung historischer Rechenmaschinen, mehr als 10.000 Stück. Auf 5 Etagen wird ein Teil davon ausgestellt. Außerdem gibt es ein Schaudepot mit frühen Computern. Man könnte auch sagen, mit Rechnern. Die legendäre Zuse Z25 aus dem Jahr 1963 ist auch dabei. An den Kabeln in ihrem Inneren sieht man, dass es sich um echte Handarbeit handelt. Aber fangen wir von vorne an. Wie kamen Zahlen überhaupt in die Welt?
Es ist so, dass es eine Notwendigkeit gibt, sich zu orientieren. Und sobald man sich orientieren möchte, muss man in gewisser Weise ein Zahlengefühl haben oder ein Mengengefühl. Ganz im Anfang hatten die Menschen das auch nicht. Das heißt, sie wollten sich orientieren, hatten aber keine Zahlen, keine abstrakten Zahlen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel eine Herde Schafe gezählt haben, haben sie für jedes Schaf, was auf die Weide gegangen ist, einen Stein zur Seite gelegt. Dann hatten sie einen großen Berg Steine und abends sind die Schafe zurückgekommen. Dann haben sie die Steine auf die andere Seite gelegt und wenn ein Stein übrig blieb, wussten sie, ah, da ist noch ein Schaf draußen. Wenn der Hirte dann aber weitergezogen ist und diesen großen Berg Steine mitnehmen musste, das war unpraktisch. Also hat er sich vielleicht gesagt, naja, für 5 Steine nehme ich einen größeren Stein. Ich weiß ja abends, dass ich den wieder gegen 5 kleine eintauschen muss. Und so hat sich die Idee des Bündelns entwickelt und daraus dann letztlich eine Art Stellwertsystem, wie wir es heute haben. Also es war ein abfolgebasiertes Zählen anhand der Finger, sodass man wusste, wenn man am kleinen Finger auskommt und sich bis abends den kleinen Finger gemerkt hat, konnte man wieder rückwärts bis zum Daumen zählen. Dann hatte man die 5 wieder zum Beispiel.
Die Anzahl der Finger kann sich jeder merken. Deshalb werden wichtige Dinge oft in Zehnereinheiten gebündelt. Zum Beispiel die 10 Gebote.
Ich heiße Gunther Fleischer. Ich würde sagen, mein Beruf ist die Bibel. Mit anderen Worten, mit allem, was Auslegung der Heiligen Schrift zu tun hat. Damit habe ich auch zu tun. Und im Rahmen dieser Beschäftigung ist mir irgendwann mal die Zahl 7 besonders wichtig geworden. Ich habe mittlerweile festgestellt, so beim Nachdenken, sie taucht bei mir auch in Zusammenhängen auf, die eigentlich mit der Bibel gar nichts zu tun haben.
Die biblischen Schlüsselzahlen sind die 3 und die 4, sagt der katholische Alttestamentler.
Es ist schwierig rauszubekommen, woran das liegt. Vermutlich, also bei der 4 am ehesten von den 4 Himmelsrichtungen her. Das heißt also eine räumliche Vollständigkeit. Und bei der 3 könnte es sein, dass es sich auf die 3 Zeiten bezieht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sodass es hier um eine zeitliche Fülle geht.
Rechnet man 3 mal 4, kommt 12 heraus. Eine heilige Zahl in der Bibel. Sie bezieht sich auf Israel als 12 Stämmevolk und wird im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Die 12 Jünger Jesu entsprechen genau diesen 12 Stämmen. Zählt man die Schlüsselzahlen 3 und 4 zusammen, landet man bei der 7.
Das Prägnanteste ist eben der Schöpfungsrhythmus. Gott schafft 6 Tage, am 7. ruht er. Das ist im Grunde die Festlegung, dass 7, wenn Sie wollen, eine göttliche Zahl ist und auch eine vollkommene Zahl. Das heißt ja, mit dem 7. Tag ist das Werk abgeschlossen.
Die Zahl 7 hat etwas mit der Nachahmung Gottes zu tun, erklärt Gunther Fleischer. Weil die Menschen den Rhythmus Gottes nachahmten, hat unsere Woche heute 7 Tage. Der 7. Tag ist ein Erholungstag, an dem die Seele aufatmen soll. Aber woher wissen die Menschen das? Aus einer biblischen Erzählung, sagt der Theologe. Als Israel aus Ägypten floh und durch die Wüste marschierte, fiel nachts eine Art Brot vom Himmel, das sogenannte Manna. Jeden Morgen sammelten die Menschen dieses Himmelsbrot vom Boden auf.
Und dann hieß es aber, am 7. Tag soll man nicht sammeln. Das fanden die Menschen irgendwie komisch, diesen Vorschlag, und taten es doch. Und stellten fest, immer wenn sie am 7. Tag was einsammelten, war das am nächsten Tag verrottet. Da waren die Würmer drin. Also mit anderen Worten, man weiß nicht, dass Gott 6 Tage geschaffen und 7 Tage ruht hat. Aber es gibt irgendein irdisches Phänomen, hier jetzt dargestellt an diesem Manna, was zeigt, aha, es gibt einen Tag, da sollst du zum Beispiel kein Manna sammeln, in der Verallgemeinerung, du sollst gar nicht arbeiten.
Eine Zahl, die ich gar nicht mag, ist die 16, komischerweise. Ich assoziiere da irgendwie Katastrophe mit. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kommt es auch daher. Ich habe mich als Jugendliche, junge Studentin, intensiver mit der Kabbala beschäftigt. Kabbala von Herbert Reichstein. Und da hat ja auch jede Zahl ihre Bedeutung. Hab da ganz lange auch rumprobiert, dann kann man ja sich seine Zahl errechnen, man kann anhand seines Namens, seines Wohnorts, Geburtsdatum, man kann günstige Daten ausrechnen. All diese Dinge haben mich damals bestimmt geprägt.
1 steht für Wille, 2 für Wissen, 3 für Ehe, Gemeinschaft, die 4 für Tat, 7 für Sieg, 12 für Opferung, Sühne und 16 für Katastrophen. Aus der Kabbala von Herbert Reichstein.
Das Interessante ist, wenn ich da die Quersumme nehme, also die 16 gibt wieder in der Quersumme die 7. Und diese Verbindung finde ich ganz interessant.
Zahlen üben eine merkwürdige Faszination aus. Wir nutzen sie, um Entfernungen zu messen, Gegenstände zu wiegen, Mengen zu berechnen und uns über die Zeit zu verständigen. Andererseits schreiben wir Zahlen etwas Magisches zu. Wir tippen im Lotto unsere Glückszahlen und auch beim Würfeln hoffen wir auf eine 6. Wir mögen Schnapszahlen und legen unsere Hochzeit auf ein entsprechendes Datum. Welche Bedeutung wir einzelnen Zahlen zuschreiben, hängt von unserer Prägung ab. Großen Einfluss hat bis heute die Kabbala, die jüdische Mystik des Spätmittelalters. Jedem der 22 hebräischen Buchstaben wird ein Zahlenwert zugeordnet. So kann man für Wörter, zum Beispiel Eigennamen, eine zusätzliche Bedeutung ausrechnen. In der Bibel dienen Zahlen vor allem dazu, die Schöpfungsordnung Gottes zu veranschaulichen, sagt der Theologe Gunther Fleischer.
Gott hat diese Welt geschaffen und das Grundprinzip ist, dass er ihr Ordnung eingestiftet hat. Und diese Ordnung muss man an irgendetwas ablesen können. Also keiner war bei Gott dabei, als er irgendwas getan hat, sondern der Weg ist natürlich, dass man aus dem, was man wahrnimmt, also das heißt aus Naturbeobachtung, aber darauf schließt, dass es so etwas wie Gesetzmäßigkeiten gibt, dass es Ordnungsprinzipien gibt.
137,5 Grad, hat man festgestellt, sind Blätter an den Blüten angeordnet, so dass die sich niemals überlappen. Oder es kommt dann die Spirale raus. Das ist total spannend. So ist Natur aufgebaut. Und ich bin da wirklich unfassbar begeistert, wenn ich diese ganzen Zahlen sehe. Oder auch die Pi-Zahl, die Kreiszahl. Was sind das für Geheimnisse in der Natur? Das ist faszinierend.
Goldener Winkel, goldener Schnitt, logarithmische Spirale. Die Lehrerin Vera Becker-Lelörer glaubt nicht, dass diese Gesetzmäßigkeiten reiner Zufall sind. Aber wer denkt sich so etwas aus? Für den Theologen Gunther Fleischer steht fest, Gott hat die Grundordnung der Welt bestimmt, zum Beispiel die Zuweisung von Naturräumen. Das heißt, nicht jedes Tier lebt überall und auch der Mensch hat bestimmte Lebensräume. Oder die Dualität von Tag und Nacht. Ein ständiger Wechsel zwischen hell und dunkel.
Und daraus folgt zugleich auch wieder ein ethisches Handeln. Nämlich, man stellt fest, wenn ich dieser Ordnung entsprechend handle, läuft es eigentlich ganz gut. Und wenn ich versuche, eine andere Ordnung da einzubringen, geht es eher schief. Zum Beispiel tut es dem Menschen nicht unbedingt gut, die Nacht zum Tag zu machen.
Mein Name ist Marcelo da Vega. Ich bin Professor für Philosophie und Gesellschaft an der Alanus-Hochschule und meine Lieblingszahl ist 3.
Beruflich beschäftigt sich der Philosoph eher mit Nullen und Einsen. Genauer gesagt mit den Folgen der Digitalisierung, die inzwischen jeder zu spüren bekommt. Der Philosoph erzählt von seinem letzten Kneipenbesuch. Sein Smartphone und ein Bekannter waren mit von der Partie.
Ich glaube, ich bin da so eine Stunde gewesen und als ich dann nach Hause ging, kriegte ich plötzlich eine Nachricht. Ich sollte doch bewerten mit Namen und Ort, wie diese Kneipe gewesen ist und ob da nette Leute sind. Und die Tatsache, dass ich sozusagen stationär war für eine Stunde an einem bestimmten Ort und dann dieser Ort auch als Standort einer Kneipe identifiziert wird, führt dann so ein Algorithmus dazu, mir dann diese Frage zu stellen, ne? Und der Datensatz entsteht und ist dann im Zweifelsfall verfügbar. Also irgendwann kann das rekonstruiert werden.
Heute ist fast alles, was wir tun, informationssensitiv, sagt der Philosoph. Das heißt, wir hinterlassen ständig digitale Spuren, die sich nicht verwischen lassen. Wenn wir im Supermarkt mit Karte bezahlen, wenn wir unser Mobiltelefon nach dem Weg fragen, wenn wir in den sozialen Medien aktiv sind oder im Onlinehandel bestellen. Kein Mensch weiß, wo seine Daten gespeichert und wie sie verknüpft werden. Das löst Ängste aus. Manche befürchten, dass wir auf Schritt und Tritt überwacht werden, dass wir von anonymen Algorithmen manipuliert werden, dass wir nicht mehr als Person wahrgenommen werden, sondern nur noch als Summe unserer Kaufentscheidungen. Hinzu kommt, dass immer mehr computergesteuerte Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen, sagt Marcello da Vega. Nun gehe es darum, die Selbstbestimmung und die Würde des Menschen zu bewahren.
Und ich glaube, dass eine ganz entscheidende Herausforderung darin besteht, neue spirituelle Kompetenzen zu entwickeln. Das heißt, sich des Eigenwertes des menschlichen Bewusstseins bewusst werden. Also ich kenne auch kaum noch Leute, die nicht irgendwo Yoga oder Meditationskurse oder sonst irgendwas belegen oder belegen wollen, weil ganz viele Menschen spüren, dass sie dieser Mechanisierung und Entfremdung etwas entgegensetzen müssen. Sonst leben sie ihr Leben nicht mehr, sondern werden eigentlich nur noch verwertet, also von anonymen digitalen Vorgängen.
Also, ich fange mal früher an, um so ein bisschen vielleicht die Ängste der Menschen zu erklären.
Ina Prinz, die nicht nur Museumsdirektorin, sondern auch Professorin für Mathematik und Informatikgeschichte ist, versucht zu relativieren. Algorithmen seien einfache Rechenanweisungen und nichts Gefährliches. Und am Ende bestimme immer noch der Mensch, was die Maschine tun soll.
1709 hat ein Mathematiker aus Padua eine Rechenmaschine entwickelt, die ohne menschliches Zutun rechnet. Und man war ganz entsetzt darüber, dass es tatsächlich funktioniert hat. Auch die Kirche war damals nicht begeistert davon, aber das ist eine andere Sache. Es war auf jeden Fall so, dass es damals schon 1709 große Bedenken gab, wenn es sowas gibt, der Homunculus, die künstliche Intelligenz sozusagen, die wird uns überrollen.
So klingt die Rechenmaschine von Polanyi, besagtem Mathematiker aus Italien. Erfunden wurden mechanische Rechenmaschinen im 17. Jahrhundert, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren. Warum sollte sich jemand hinsetzen und wertvolle Arbeitszeit opfern, um zu rechnen? Zumal am Ende vielleicht noch Fehler passieren. Früher lernten nur Menschen das Rechnen, die es beruflich brauchten, vor allem Händler. Heute lernt jedes Kind in der Schule Mathematik. Theoretisch jedenfalls.
Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich Menschen gibt, die überhaupt nichts mit Mathe anfangen können. Sondern ich glaube, dass da ganz viel schiefgelaufen ist in der Kindheit.
Sagt die Lehrerin Vera Becker-Lelörer. Sie stellt fest, selbst nach 4 Jahren Grundschule sind Zahlen für einige Kinder noch ein Rätsel. Um nicht zu sagen, ein Buch mit 7 Siegeln.
Die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was das eigentlich ist, so eine Zahl. Also wenn ich 5 Sachen auf den Tisch lege, kreuz und quer, und die können nicht mit einem Blick sagen, das sind 5, sondern fangen an, das einzeln abzuzählen. Das sind so Sachen, daran erkennt man das. Und wenn ich sehe, dass ein Jugendlicher unterm Tisch anfängt, mit den Fingern zu zählen, das sind so Hinweise.
Mit diesen Kindern muss sie quasi wieder bei 0 anfangen.
Im Prinzip brauchen sie nur Nullen und Einsen. Sie können jede Zahl im Binärsystem darstellen. Nur werden die Zahlen schrecklich lang. Das heißt, im Binärsystem zählen sie 1, dann haben sie keine weitere Ziffer, weil sie nur 0 und 1 haben. Das heißt, die nächsthöhere Ziffer, die 2 im Dezimalsystem, würde der 1,0 im Binärsystem entsprechen. Dann käme die 1,1, das entspricht der 3 im Dezimalsystem. Und dann haben sie wieder keine Zahl mehr. Das heißt, sie müssen wieder eine Stelle höher gehen. Sie hätten für die 4 schon die 1,0,0. Und für die 5 101, für die 6 110 und so weiter.
Erklärt Ina Prinz, die Direktorin des Arithmeums. Im Gegensatz zum Computer rechnet der Mensch im Zehnersystem, das er ja schon von seinen Fingern kennt.
Das Dezimalsystem, dass man sich darauf geeinigt hat, liegt daran, dass man damit wirklich, der Mensch damit nahezu optimal rechnen kann und die Zahlen auch gut überschauen kann. So wie sich das Binärsystem für unsere Computer durchgesetzt hat. Das heißt, wenn wir mechanisch rechnen am Computer, rechnet der Computer immer binär, egal was wir am Computer machen. Auch wenn wir bei Google oder sonst irgendwo einen Suchbegriff eingeben, wird immer gerechnet. Es passiert nichts anderes. Und das heißt, eigentlich rechnen wir den ganzen Tag mit unseren Computern und Smartphones.
Als erster kam übrigens Leibniz auf die Idee, mechanisch nur mit Nullen und Einsen zu rechnen. Gottfried Wilhelm Leibniz war ein deutscher Philosoph, ein Vordenker der Aufklärung und Mathematiker. 1673 präsentierte er der Royal Society in London eine Maschine, die im Binärsystem rechnet.
Natürlich ohne Strom, aber mit kleinen Kugeln. Und da sollte eben eine Kugel in einer kleinen Wippe eine 1 bedeuten. Wenn er eine zweite Kugel dazu rollte, sollte die Wippe sich nach vorne kippen und eine Kugel in die nächsthöhere Stelle rollen und eine Kugel wegrollen. Und damit hat er im Prinzip das Rechnen des Computers schon vorweggenommen.
Nur, dass ein Computer keine Kugeln rollen lässt und nicht so schöne Geräusche macht. Ob sich Leibniz damals hätte vorstellen können, dass eine Rechenmaschine heute in eine Hosentasche passt? Und dass fast jeder eine mit sich herumträgt? Weil man damit zum Beispiel telefonieren und Informationen aus der ganzen Welt abrufen kann, Statistiken, Rankings, Meinungsumfragen oder Kundenbewertungen. Im Internet bekommt heute alles und jedes eine Punktzahl zwischen 1 und 5. Jedes T-Shirt, jede Ärztin und jede Kneipe. Der Wetterdienst gibt die Regenwahrscheinlichkeit in Prozentzahlen an. Eine App vergleicht die Spritpreise aller Tankstellen in der Umgebung. All diese Zahlenwerte sollen uns bei der Orientierung helfen. Der Philosoph Marcello da Vaiga beobachtet eher das Gegenteil.
Ich glaube, dass die allermeisten mit dem Prinzip Pi mal Daumen leben, zumal wir ja eigentlich an einer desinformierenden Überinformation leiden. Das ist ja nicht so, dass heute die Menschen unbedingt besser informiert sind als vorher, weil es gibt so viele Informationsoptionen. Ich glaube, das ist eine Fiktion, dass so die Menschen sich umfassend informieren, dann lange überlegen und dann sich zu irgendwas entscheiden.
Kopf oder Zahl? Am Ende wirft man vielleicht doch wieder eine Münze, um eine Entscheidung zu treffen. Andererseits kann sich kaum jemand der herrschenden Zahlenlogik entziehen. Denn rote und schwarze Zahlen tanzen uns ständig vor den Augen herum. Alles muss sich rechnen, bis hin zu Krankenhäusern und Pflegeheimen. Wenn nicht, wird der Rotstift angesetzt. Der Theologe Gunther Fleischer.
Und ich glaube sogar fast die Zahl ist so etwas wie eine neue Gottheit, die sich ausdrückt in dem Stichwort Wachstum. Und Wachstum ist eine zählbare Größe. Also wenn ich das jetzt mal gegenüberstelle, dann wäre die biblische Leitkategorie Ordnung und die heutige Leitkategorie wäre Wachstum. Und alles muss diesem Gott Wachstum jetzt zugeordnet werden. Im Grunde sind wir wieder in einer hochreligiösen Zeit und die Menschen halten es für säkular und intelligent und fortschrittlich. Aber es ist im Grunde nur ein neuer Götzenkult.
Einmal, jetzt die zwei nicht und an der dritten Stelle machen wir es noch. Jetzt haben wir unser Ergebnis 100011 und das entspricht der 32 plus 2 plus 1 und das ist die 35 und es hat funktioniert.
Ina Prinz hat einen Nachbau der Leibniz-Maschine 5 mal 7 rechnen lassen. Herausgekommen ist eine völlig unschuldige 35. Denn die Zahl kann überhaupt nichts dafür, was der Mensch mit ihr anstellt, sagt die Professorin. Ob er sie vergöttert oder verteufelt, mit ihr Druck ausübt oder harmlose Spielchen treibt, habe nichts mit der Zahl an sich zu tun. Sondern, dreimal darf man raten, mit unserer Kultur. Die übrigens etliche Märchen hervorgebracht hat, in denen jemand drei Wünsche frei hat. Und eine Sprache mit folgenden Redewendungen. Aller guten Dinge sind drei. Dreimal auf Holz klopfen. Drei Kreuze machen.
Es gibt das große Kreuzzeichen, was man von der Stirn über die Brust zu den beiden Schultern macht. Es gibt das kleine Kreuzzeichen, das in der Liturgie vorkommt beim Evangelium. Und das ist ein Kreuz auf die Stirn, auf den Mund und auf die Brust. Und damit haben wir wieder die Dreizahl. Diese Dreierzahlen sind immer Erinnerungen an die Taufe letztlich. Die Taufe auf den dreifaltigen Gott. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das versucht man schon immer wieder auch deutlich zu machen.
Auch wenn viele es nicht mehr erkennen, unsere Kultur ist durchdrungen von biblischer Zahlensymbolik, sagt der Theologe Gunther Fleischer. Kein Wunder also, dass die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen wohnen. Die acht begegnet uns vor allem im Kirchenbau in achteckigen Grundformen. Sie bezieht sich darauf, dass der auferstandene Jesus nach 8 Tagen noch einmal seinen Jüngern erscheint. In der Mathematik ist die liegende 8 ein Symbol für Unendlichkeit. Die Lehrerin Vera Beckerle-Löhrer.
Was mir jetzt noch so einfällt, ist bei den Spiralen selber, die ja in der Natur so vorkommen. Ne? Und diese logarithmische Spirale ist wirklich interessant. Und was mich daran fasziniert, ist die Unendlichkeit. Also die Spirale geht unendlich weiter, sowohl ins Große wie auch ins Kleine. Und das ist was, ich meine, Zahlen sind auch unendlich. Das sind so Dinge, die finde ich ganz wichtig für die eigene Lebensphilosophie.
Und wie war das nun mit den Schäfchen?
Ich zähle keine Schäfchen. Ich lese.
Ah, das mit dem Zählen habe ich schon mal probiert, das bringt mich aber nicht zum Einschlafen. Das macht mich nervös. Aber was, ich habe eine neue Leidenschaft entdeckt, das allerdings schon mit Zahlen zu tun hat. Das ist Sudoku. Warum ich das gerne mache, weiß ich gar nicht. Ich will es eigentlich eher wieder loswerden.